Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert die Bürgeruniversität vom 11. April 2019. Zu Gast der Unternehmer, Künstler und Reitsportfan Klaus Hipp. Klaus Hipp sprach mit ZU-Professor Josef Wieland unter anderem über Ethik im Wirtschaftsleben.
Ethik im Wirtschaftsleben, kein Fragezeichen, kein Ausrufezeichen, ist natürlich angesichts dessen, was man über die Ethik im Wirtschaftsleben aus den Medien entnehmen kann, eine gewagte These. Es gibt ja das Bonmot von Karl Kraus, dass ein Student seinen Professor fragt, ich möchte gerne Wirtschaftsethik studieren. Und der Professor antwortet, junger Mann, Sie müssen sich entscheiden, entweder Ethik oder Wirtschaft. Und so ist das ja auch bei vielen in unseren Köpfen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte meine Veranstaltung mit Niklas Luhmann, auch zu dem Thema Wirtschaftsethik, da hat er gesagt, Wirtschaftsethik teilt dasselbe Geheimnis wie die englische Küche, nämlich das Geheimnis ihrer Nicht-Existenz. Und damit war der ganze Tag schon geschmissen sozusagen. Also wir werden Zeit haben, engagiert darüber zu diskutieren, ohne Fragezeichen, aber mit Nachfragen. Und ich freue mich wirklich für diese Diskussion, dass wir Herrn Professor Dr. Hipp dafür gewonnen haben. Herzlich willkommen, dass Sie hier sind. Professor Hipp ist Jahrgang 1938 und ist für mich der Inbegriff dessen, was man einen Unternehmer nennen könnte oder Unternehmertum nennen müsste, nämlich etwas zu unternehmen als Lebensform. Als Form unterwegs zu sein, als Form an die Dinge des Lebens, die Herausforderungen des Lebens heranzugehen. Und ich glaube, das ist das, was wir versuchen, hier an der Zeppelin-Universität auch unseren Studenten zumindest als Herausforderung mitzugeben. Ein solcher Mensch hat sehr viele Facetten. Er war nicht nur derjenige, der 1967, glaube ich, das Werk seiner Eltern übernommen hat, das Unternehmen seiner Eltern übernommen hat, sondern er war vor 50 Jahren derjenige, der die Produktion vollständig auf Bioqualität umgestellt hat. Damals wusste eigentlich noch niemand, was Bioqualität ist. Und er ist tatsächlich einer der Pioniere und Erfinder der Bioqualität auf diesem Gebiet. Dass er heute der größte Hersteller von Babynahrung ist in Deutschland, wissen Sie wahrscheinlich genauso gut wie ich. Und das zeigt eben schon, dass das Thema Ethik und Wirtschaft möglicherweise doch auch in einem positiven Sinne korreliert werden können. Zuvor hatte Klaus Hipp Rechtswissenschaft an der LMU studiert und auch später in dem Fach an der Universität Salzburg promoviert. Darüber hinaus, parallel zu seinem Geschäftsleben, hat er eine Ausbildung als Meisterschüler an der staatlich anerkannten Malschule Heinrich Kropp in München gemacht. Er ist ein freischaffender Maler geworden. Und als solche werden seine Werke in Ausstellungen, Museen, Sammlungen gezeigt. Er ist außerdem Professor für nichtgegenständliche Malerei an der Universität in Tiflis und ist auch in dieser Hinsicht in Georgien sehr aktiv, was die Verbindung der Ästhetik mit der Frage der Ethik und des Geschäfts angeht. Die Liste der Auszeichnungen, die ein solcher Mensch bekommt, ist naturgemäß sehr lang. Ich will die gar nicht alle vorlesen, sonst können wir gleich zum Aperitif übergehen nachher. Aber zwei sind vielleicht wichtig, die das ganze Spektrum der Personen zeigen, nämlich einerseits das große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und auf der anderen Seite die Mitgliedschaft in der Europäischen Akademie der Wissenschaft und Künste. Während seines Studiums hat er sich Geld verdient als Stuntman in Filmrollen, weil eine seiner Leidenschaften war eben auch die Reiterei, an der er auch an verschiedenen Turnieren teilgenommen hat und hat eben solche doch relativ bekannten Schauspieler wie Kurt Jürgens gedoubelt. Sie sehen hier ein großes Paket an Lebenserfahrung, an Lebenspraxis da. Ein Ökonom, ein Betriebswirt, ein Jurist, ein Artist, ein Künstler, ein Sportler. Und ich glaube, dass so jemand geradezu prädestiniert ist, uns zu erzählen, wie das ist mit der Ethik in einem wirklichen Wirtschaftsleben. Herzlich willkommen zu der Veranstaltung.
Vielen Dank, Professor Willand, für Ihre lobenden Worte. In Bayern gibt es den Ausdruck, von allzu viel Weihrauch werden die Figuren schwarz. Aber man hört es trotzdem gern. Danke, dass Sie mich sitzen lassen. Ich habe vor 2 Jahren eine Zeckeninfektion bekommen und habe das 1 Jahr lang nicht gemerkt. Und dann hat es mich ziemlich erwischt. Und jetzt ist sicherer, wenn ich nicht wackelig vor Ihnen stehe. Ethik in der Wirtschaft. Wir kennen die Sucht, Verträge zu machen. Möglichst lange Verträge von möglichst teuren Juristen, die dann von ebenso teuren Juristen nachher wieder auseinandergenommen werden. Und wenn dann irgendeine Lücke gefunden wird, dann ist der Begünstigte stolz drauf und hat überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn er sich nicht an den Vertrag hält. Im römischen Recht gab es schon den Satz summum jus, summa injuria. Je mehr geregelt wird, umso mehr Unrecht kann passieren. Im Gegensatz dazu ist das gesprochene Wort, der Handschlag, das gegenseitige Vertrauen. Und das bindet doch stärker als das Papier. Wir haben vorhin gesprochen, Herr Professor, über listig sein, schlau sein und ähnliche Dinge. Das sind wir natürlich in der Wirtschaft. Und wir bejahen den Wettbewerb. Wir verdienen auch gern Geld. Aber wir werden später nicht mal gemessen daran, wie viel Geld wir angehäuft haben, sondern wie verantwortungsvoll wir damit umgegangen sind. Ob wir Arbeitsplätze geschaffen haben, ob wir andere unterstützt haben, die unterstützungswürdig sind. Mein Urgroßvater war ein Holzhändler, ein Bauer und ein Gastwirt. Und da ist mal ein Wald zur Versteigerung ausgeschrieben gewesen. Er wollte ihn unbedingt haben und hat sich sehr früh auf den Weg gemacht und hat nach ein paar Minuten gemerkt, er wird nie rechtzeitig da ankommen, denn es war Blitzeis auf der Straße und sein Pferd ist mehr gerutscht, als es nach vorne gekommen ist. Aber er hat einen eisernen Willen gehabt und hat im nächsten Dorf dann den Schmied aus dem Bett geweckt und hat gesagt, er muss ihm Stollen in die Eisen reinschrauben vom Pferd und er müsste aber ihm versprechen, dass er heute den ganzen Tag nichts mehr arbeitet. Er hat ihm eine Goldmünze gegeben, die mehr wert war, als er in einem Monat verdient hat. Ja, bei der Versteigerung war er dann der einzige Bieter, denn für die anderen war es auch rutschig, aber sie sind später aufgestanden. Es war nicht unehrbar, was er gemacht hat, aber es war schlau. Und schlau sein, Ideen zu haben und sie auch durchzusetzen, das ist wichtig. Das müssen wir auch machen. Und gerade Sie als junge Menschen, die irgendwann mal in Ihren Beruf gehen, wenn Sie eine Idee haben, tun Sie es umsetzen. Mein Vater hat in ganz jungen Jahren sich selbstständig gemacht und hat Babynahrung hergestellt. Damals war es ein Zwiebackpulver, das mit Milch und Wasser verkocht, eine brauchbare Nahrung war. Das hat mein Großvater erfunden. Der war vom Beruf Lebzelter, ein alter Beruf, der die Produkte der Bienen verarbeitet, den Honig zu Lebkuchen und zu Met und das Wachs eben zu Kerzen. Großeltern hatten 8 Kinder, das zweite waren Zwillinge und da war das Stillen problematisch und hat der Großvater eben das Produkt geschaffen, das dann für die eigenen Kinder Verwendung fand und an die Nachbarn verkauft wurde. Und mein Vater hat mit 15 Jahren Erbverzicht geleistet seinen Geschwistern gegenüber. Er wollte nur das Produkt haben, das damals ja also unbedeutend war. Und hat dann als junger Mensch sich auf den Weg gemacht und versucht, das zu verkaufen. Er ist natürlich in den Geschäften rausgeflogen, denn wer kauft einem jungen Menschen Säuglingsnahrung ab? Und da hat er sich geärgert, dann ist er in jedes Geschäft gegangen, ob es ein Schlosser oder ein Schmied war oder sonst wo, nur um zu üben, und hat gedacht, wenn ich sowieso rausfliege, dann mache ich einfach Übungen. Dann hat er bald gemerkt, wichtig sind die Krankenhäuser, wo die Kinder auf die Welt kommen. Und die muss man gewinnen. Und dann ist er in München, in Pasing, ins Krankenhaus gegangen. Es war ein heißer Sommertag und er hat einen Fehler gemacht. Er hat gegen den Durst und die Hitze ein Bier getrunken. Und die Pfortenschwester hat ihn als Besucher ins Besucherzimmer und da ist er eingeschlafen. Und am Abend haben die Schwestern zugesperrt und dann war es ihnen sehr peinlich, dass sie den Besucher so lange haben warten lassen. Die sind heute noch Kunden bei uns. Also das war nachhaltiges Verkaufen. Wir erleben im Land zurzeit Dinge, die unschön sind. Einmal ist es Schummelsoftware, der Automobilhersteller. Dann werden auf Banken oder wurden Dinge verkauft, die Banken selbst nicht mehr verstanden haben und die viele Geld gekostet hat. Das ist sicher unkorrekt. Und das ist ein Problem, gegen das man vorgehen muss. Was ist das Hauptproblem bei uns im Land? Es ist sicher nicht die überhöhten Steuern und der teilweise nicht nachvollziehbare Umgang mit den Steuergeldern. Wenn Sie in der Wirtschaft fragen oder auch so im Land, es ist die Überregulierung, unter der wir leiden. Und das kommt daher, dass der Einzelne seine persönlichen Interessen vor allem im Auge hat und das Allgemeininteresse zu kurz kommt. Und wenn ich meine persönlichen Interessen in erster Linie im Auge habe, dann ist es der Egoismus, der mich vergessen lässt, auch auf andere Rücksicht zu nehmen. Und der Egoistische will seine Interessen rechtlich abgesichert haben. Und daher kommt dann die Forderung nach immer mehr Gesetzen. Wir kommen sicher mit weniger Gesetzen auch aus, wenn wir eine grundsätzliche Einstellung haben, die auch an die Mitmenschen denkt. Die kaiserliche Verordnung für die Haftung bei Gewährsmängeln beim Pferdeverkauf, die brauchen wir heute nicht mehr, weil die Untersuchungsmethoden, die wir haben, da greifen und gewisse Dinge, die man früher eben nicht feststellen konnte, nicht rechtlich abgesichert werden müssen. So wäre meine Forderung: für jedes neue Gesetz muss der, der das Gesetz beantragt, einen Vorschlag bringen, welches alte Gesetz dafür geopfert werden soll, dass wenigstens die Zahl nicht noch mehr wird. Ja, was können wir ändern im Land? Früher haben sich die Menschen auch schon Gedanken darüber gemacht, wie man sich verhalten soll. Auch im alten Rom gab es einen Satz, non omne quod licet honestum est. Nicht alles, was erlaubt ist, nicht alles, was wir tun dürfen, ist ehrbar. Aber zur gleichen Zeit gab es einen Satz, ibi fas ubi proxima merces. Da ist das Recht, wo das schnelle Geld gemacht wird. Dinge, die heute genauso passieren bei uns. Wenn man darüber spricht, dann heißt es gleich, ja, wir müssen unsere Jugend anders erziehen. Sie sind hier in der glücklichen Lage, an einer Hochschule zu sein, die Wege beschreitet, die sehr zukunftsträchtig sind und die als Ende den gebildeten Menschen und nicht nur den ausgebildeten Menschen hat. Denn wir brauchen in Zukunft gebildete Menschen. Das Wissen allein macht es nicht aus. Wie können wir die Bildung verbessern? Jedes Jahr gibt es ein großes Gejammere um die PISA-Studie. Solange ich Präsident der Industrie- und Handelskammer war, musste ich da mitjammern. Heute bin ich ein freier Mensch und kann meine Meinung auch frei äußern. Es gab in der Schweiz im 18. aufs 19. Jahrhundert einen großen Pädagogen, das war Heinrich Pestalozzi. Der hat damals die Volksschule eingeführt, denn bis dahin war es nicht Pflicht, die Kinder in die Schule zu schicken. Und die Bauern im Emmental, die waren der Meinung, die Kinder sollen erstmal was von der Landwirtschaft lernen und das am besten zu Hause. Und was die Lehrer da erzählen, das wäre fürs Leben nicht wichtig. Pestalozzi hat drei Grundsätze aufgestellt, die die Ausbildung umfassen sollten. Haupt, Hand und Herz. Oder anders ausgedrückt, Geist, Geschick, Gemüt. Fangen wir bei Haupt an. Lesen, Rechnen, Schreiben, das müssen wir vermitteln. Wir müssen auch einen Umgang mit elektronischen Medien vermitteln. Aber wenn wir heute unsere Lehrpläne anschauen, von der Hauptschule angefangen bis zur Universität, dann sind die vielfach so überfüllt, dass diejenigen, die unterrichten und die das auch Begeisterung machen, oft verzweifelt sind, weil ihnen der nötige Freiraum nicht gegeben ist. Hier haben Sie wieder eine Ausnahme, denn auch so eine Veranstaltung, wie wir heute Abend hier haben, ist Freiraum und wichtiges Überlegen, was eben neben dem Studienplan noch zu bewältigen ist. Heraklit, der griechische Philosoph, hat den Satz gesagt, polymathie non udidaskai. Das heißt, Vielwisserei bringt den Geist nicht weiter. Und Aristoteles hat gesagt, wir müssen nicht einen Eimer füllen bei der Bildung und Ausbildung der jungen Leute, sondern ein Feuer entfachen, Begeisterung wecken. Und was der Mensch aus Begeisterung tut, das macht er sicher lieber, als was er aus Zwang tut. Die zweite Forderung Pestalozzis, Hand. Jeder weiß, wie es geht, aber keiner kann es mehr. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen einen Lastwagenführerschein haben, aber wahrscheinlich nicht die große Mehrheit. Wenn ich jetzt den anderen einen Fahrlehrer gebe und einen Tag Zeit, und sie sollen lernen, rückwärts mit Anhänger um die Kurve zu fahren, dann werden sie nach einem Tag sicher noch nasse Hände kriegen, wenn sie das machen sollen. Und andere, die das gelernt haben, machen das locker, kriegen aber nasse Hände, wenn sie ihren Namen schreiben sollen. Also Die praktisch Veranlagten müssen wir auch anerkennen und die brauchen wir im Leben und deren Leistung ist auch wichtig. Hand steht auch für Kreativität. Kreativität ist die Ausbildung des Gehirns, die für die schöpferische Seite verantwortlich ist. Und wir brauchen in Zukunft Menschen, die Lösungen finden, die Fantasie haben, die Ideen haben, die wissen, wie es weitergeht. Drum schauen Sie, dass Sie nach Möglichkeit Ihre Kreativität nicht zu kurz kommen lassen. Das können Sie auf relativ angenehme Weise machen. Sie brauchen nicht der große Perfektionist werden. Aber die Gehirnforscher haben da ernsthafte Forschungen gemacht. Man hat mal die Kinder in der ersten Klasse der Schule in zwei Gruppen geteilt. Die einen haben zusätzlich Musikunterricht bekommen und die anderen nicht. Das Experiment ist über 6 Jahre gelaufen. Und das Ergebnis war, dass die mit dem zusätzlichen Musikunterricht sozial verträglicher waren und mehr Leistung erbringen konnten. Obwohl sie was gelernt haben, was mit den schulischen Fächern normal nichts zu tun hat. Nun braucht jetzt nicht jeder auf die Hochschule gehen und sich als Solist ausbilden lassen. Aber wer irgendwann mal in seinem Leben ein Instrument gelernt hat, der hat es nicht umsonst getan. Und manch einer fängt dann später wieder an, es weiter zu tun und zu praktizieren. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Es ist ein anderes Experiment gemacht worden. Man hat zwei Mathematiker, die die gleiche Qualität hatten, gleiche Qualifikation, eine Prüfung machen lassen. Und der eine war nebenher noch Musiker, der andere nicht. Der Musiker hat besser abgeschnitten. Man hat vor einer Prüfung an der Universität die Studenten in drei Gruppen geteilt. Die einen haben eine Mozart-Sonate gehört, die anderen hat man in Ruhe gelassen und die dritten haben einen Vortrag über Stressabbau über sich ergehen lassen müssen. Die Musik gehört haben, haben am besten abgeschnitten. Das sind einfach Tatsachen, die wir so hinnehmen müssen und wir können unsere Schlüsse daraus ziehen. Wir haben die dritte Forderung Pestalozzis, Herz. Das ist der anständige Umgang miteinander. Wir haben in der Wirtschaft sehr viele Nachteile durch Reibereien, durch unangenehme Streitereien, durch unnötiges Gerangel. Wenn wir angenehm miteinander umgehen, dann stimmt das Ergebnis wesentlich besser. Der anständige Umgang miteinander ist nichts Neues, wir kennen es unter dem Begriff der Tugenden. Und es gibt 4 Haupttugenden, Kardinaltugenden. Das ist die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und die Maßhaltung. Der Tugendbegriff taucht in der Geschichte erstmal auf unter Solon in Athen im 6. Jahrhundert. Solon war ein großer Staatsmann und Gesetzgeber. Wir erfahren dann weiter unter Sokrates, Platon und Aristoteles. Aristoteles war der Lehrer Alexander des Großen, der 333 vor Christus die Perser besiegt hat. Dann weiter unter Cicero und schlussendlich auch unter den Kirchenlehrern, allen voran Augustinus. Augustinus war ein Araber aus Nordafrika. Das soll man auch immer mal wieder erwähnen zu unserer derzeitigen Migrationsdiskussion. Wir verdanken den Arabern ganz viel unter anderem auch die Ziffern. Wir rechnen ja mit arabischen Ziffern. Stellen Sie sich vor, wir müssten mit römischen Ziffern rechnen. Das wäre doch um vieles langsamer. Wir haben bei den Tugenden einmal die Klugheit. Klugheit heißt, das rechte Wissen zu haben und auch danach zu handeln. Das Wissen allein reicht nicht aus. Wir müssen es umsetzen. Als nächstes die Gerechtigkeit. Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei Dinge. Und wir können großes Unrecht anrichten, ohne gegen ein Gesetz zu verstoßen. Denken Sie nur an die Möglichkeit, die wir in den Medien haben. Das kann ein Bundespräsident sein, es kann ein Vertreter der Kirche sein oder einer aus der Wirtschaft. Wenn da auf unfeine Weise willkürliche Behauptungen verbreitet werden und dann dahinter steht, wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautet, dann ist der Gerüchteverbreiter auch rechtlich gar nicht mehr anzugreifen. Im Osten von München gibt es eine Agentur, die professionell Rufmord macht. Also wenn jemand einen beschädigen will, dann muss er eben was zahlen und dann überlegen die, wie sie gegen den was anstellen können. Mir ist das selbst auch mal passiert. Ich bin schon öfters angegriffen worden und glaube inzwischen auch ziemlich immun zu sein, aber damals habe ich mich kritisch zur grünen Gentechnik geäußert. Das mache ich auch heute noch. Und dann war aber die Meinung der Staatsregierung eine andere. Und ich war halt ein Querdenker, der da nicht ins Konzept gepasst hat. Dann hat man mir einen Journalisten geschickt und ich rede mit jedem und hat dem erklärt, warum ich da Probleme sehe. Dann hat er mich noch gefragt, was ich denn zur Geburtenentwicklung für eine Meinung habe. Dann habe ich auch da gesagt, dass ich es problematisch empfinde, wenn die heutige Jugend mal in der Mitte ihres Arbeitslebens ist, dann wird einer, der arbeitet, noch einen, der nicht mehr arbeiten kann oder der noch nicht arbeiten kann, mit ernähren müssen. Das wird schwierig sein. Und auch bei der medizinischen Versorgung sehe ich Probleme, dass wir Wertgrundsätze, die wir heute haben, dann aufrechterhalten. Und wir leben es ja im Ausland schon, dass es Länder gibt, die ab einem gewissen Alter gewisse medizinische Versorgung nicht mehr ermöglichen lassen. In Ungarn sind es 80 Jahre, dann gibt es keine Operation mehr. In England ist die Altersgrenze bei 60 Jahren. Und naja, da sind viele noch leistungsfähig. Und das haben sie eigentlich nicht verdient, dass sie dann so auf der Strecke gelassen werden. Wir sind bei der Gerechtigkeit. Mir scheint es ein wichtiger Punkt auch zu unterscheiden zwischen dem, was legal ist und was legitim ist. Legal sind Dinge, die Gesetzen entsprechen. Legitim ist übergeordnet. Das ist das göttliche Gesetz, das Naturgesetz. Und dieser Unterschied, den dürfen wir nicht aus dem Auge lassen. Er geht auch aufs Altertum zurück. Ich weiß nicht, wie viele mal Antigone gelesen haben, aber tun Sie es im Rahmen Ihrer Bildung irgendwann mal lesen. Es kostet vielleicht eine halbe Stunde. Lassen Sie mich kurz den Inhalt Ihnen darstellen. Antigone war die Tochter von Ödipus, die Schwester der Ismene. Und sie hat zwei Brüder gehabt, den Eteokles und den Polyneikes. Ödipus ist aus der Heimat verbannt worden und hat seine Herrschaft, er war der König von Theben, an seine Söhne weitergegeben. Aber unter der Voraussetzung, dass sie jährlich abwechseln. Immer ist einer der Chef und der andere eben dann der Zweite. Und Eteokles war erstmal der Chef des Hauses. Und wie er dem Polyneikes die Herrschaft abtreten sollte, hat er das nicht gemacht. Polyneikes hat sich geärgert und ist dann gegen ihn zu Feld gezogen, wollte sich sein Recht erkämpfen. Und dabei sind beide zu Tode gekommen. Inzwischen, nachdem sie tot waren, hat der Schwager vom Ödipus, der Kreon, die Herrschaft übernommen als Tyrann und Gewaltherrscher. Und Kreon hat dann gesagt, Eteokles kann beerdigt werden, aber Polyneikes, er hat ja gegen den Staat Krieg geführt, der soll dort liegen, wo ihn die Vögel und die wilden Tiere fressen. Antigone fand es nicht gut, dass ihr Bruder nicht beerdigt wird, denn es war göttliches Gesetz und eine Wertvorstellung für alle, dass ein Leichnam eben bestattet werden muss. Antigone spricht da mit ihrer Schwester Ismene und sagt, wir müssen den beerdigen. Die Ismene, die war feig, wie so viele, und hat gesagt, ja, also ich mach da nicht mit. Wenn du das machst, dann werden sie dich umbringen. Weil Kreon hat Todesstrafe verhängt für jeden, der den Polyneikes beerdigt. Antigone ist in der Nacht dann rausgeschlichen vor die Tore der Stadt und hat Staub und Asche auf den Körper ihres Bruders gestreut, und damit konnte er in die Unterwelt eingehen und ist halt offiziell bestattet gewesen. Das hat man dem Kreon berichtet. Und dann gibt es eine lange Rede zwischen dem Kreon, der eben als Tyrann die Todesstrafe verhängt hat, und Antigone sagt dann, ich führe das göttliche Gesetz aus und nicht das willkürlich von dir gemachte. Sie wird dann weit weggebracht, wo ihre Spuren nicht mehr sichtbar sind, und in ein gemauertes Grab gesteckt und eingemauert und findet dann ihren Tod. Wir haben in Antigone die erste mutige Frau der Geschichte, die sich eben gegen willkürliches Gesetz aufgelehnt hat. Für mich ist sie in die gleiche Reihe wie Sophie Scholl einzuordnen und eben Menschen, die sich gegen Willkürgesetze zur Wehr setzen. Und wir haben, wenn wir zurückdenken, im Dritten Reich ja auch eine Willkürherrschaft gehabt mit Volksgerichtshof und all den unschönen Erscheinungen. Und wir haben auch mutige Menschen gehabt, die sich dagegen gewehrt haben. Ich denke, heute ist besonders wichtig, wo Menschen, die wenig Geschichtsbewusstsein haben, wieder von sich hören machen, dass wir an solche Dinge erinnern. Und ich bitte Sie um Nachsicht, wenn ich das so ausführlich jetzt geschildert habe. Aber ich nehme jede Gelegenheit wahr, um auch politisches Bewusstsein wachzurütteln, denn wir brauchen es. Die nächste der Tugenden ist die Maßhaltung. Wir sollen natürlich streben, mehr zu erwirtschaften, mehr zu bekommen, aber verantwortungsvoll damit umgehen. Und vieles wird dem erstrebt, um mehr darzustellen, als einer in Wirklichkeit ist. Und ob jetzt in einem Büro ein Teppich um 1.000 Euro oder um 700 Euro liegt, macht wahrscheinlich überhaupt keinen Einfluss auf die geistige Leistung, die dort erbracht wird. Und ob jetzt einer ein Auto mit mehr oder weniger PS fährt, hat vielfach auch nicht direkten Einfluss auf den Fahrstil. Manche identifizieren sich mit der Kraft des Motors und fahren rücksichtslos, obwohl ihnen eigentlich zuzumuten wäre, rücksichtsvoll zu fahren, denn sie haben ja genug Kraft, das nachher wieder aufzuholen. Es ist sicher befreiend, sich von Statussymbolen unabhängig zu machen und es nicht erstrebenswert, nach Statussymbolen zu streben. Trotzdem sollen wir uns an den Dingen, die wir uns leisten können, erfreuen, aber es soll nicht zur Angeberei werden. Die vierte der Tugend ist die Tapferkeit. Eine Niederlage einzustecken, das gehört zum Leben dazu. Das passiert auf der Schule, das passiert auf der Universität, passiert auch später im Leben. Der Tapfere steht wieder auf und probiert es neu und macht die Fehler nicht wieder, die ihn zur Niederlage geführt haben. Wer keine Niederlagen einsteckt, der ist wahrscheinlich von Haus aus schon eine Niederlage, denn es sind die, die nichts tun. Wir lernen aus dem Scheitern mehr als aus den Erfolgen. Drum, wenn mal irgendwas nicht so geht, wie Sie sich wünschen, sehen Sie es positiv. Im täglichen Wirtschaftsleben können wir diese Grundsatzüberlegungen nicht machen, denn wir müssen schnell entscheiden. Lieber bei 10 Entscheidungen 7 richtige und die schnell und 3 falsche und die aber schnell korrigieren, als 9 richtige und nur eine falsche und das zu langsam. Hier ist sicher auch ein großer Unterschied zwischen Politik und Wirtschaft. Ein Politiker, der seine Meinung ändert, der wird als wankelmütig bezeichnet, als Person, auf die man sich nicht verlassen kann, die heute so sagt und morgen anders. Die gleiche Handlungsweise in der Wirtschaft wird als schnelles Reaktionsvermögen, als vorausschauend, als Fürsorge für die anvertrauten Menschen bezeichnet. Also einmal positiv, einmal negativ. Ich habe Achtung vor den Politikern, solange sie unser Grundgesetz achten. Und wir brauchen natürlich auch welche mit verschiedener Meinung, um die Wahrheit von verschiedenen Seiten beleuchten zu können. Also ich möchte keiner sein, nur um jeden Abend irgendwo Freibier zu trinken, sich dann beschimpfen zu lassen, das ist auch nicht so lustig. Aber wir sollen nicht auf die Politiker schimpfen, wir sollen dankbar sein für Menschen, die diesen Beruf erwählt haben und die wir eben brauchen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde. Soll ich noch ein bisschen weiter reden? Gut. Dann bringe ich vielleicht noch ein paar Beispiele, die uns nachher Stichworte für die Diskussion bringen. Wir haben uns in der Firma eine Ethikcharta geschaffen, nicht um ein weiteres Gesetz zu haben, aber um eine Richtlinie, auf die sich jeder berufen kann und aus der jeder erkennt, wie wir denken. Da haben wir festgeschrieben, dass wir eine langfristige Erfolgsorientierung haben wollen, auf anständige Weise. Wir haben weiter festgeschrieben, dass wir Qualitätsmanagement wollen, immer beste Qualität zum günstigsten Preis, aber nicht irgendwo schwindeln und hohe Preise verlangen oder die Qualität so hoch fahren, dass das Produkt unsozial wird und sich nur mehr wenige leisten können. Den Kunden gegenüber wollen wir fair in der Aussage sein, korrekt und nicht Versprechungen machen, die wir nicht halten können. Trotzdem passiert es uns auch immer wieder, dass wir von gewissen Medien angegriffen werden. Interessant ist, dass die selbsternannten Qualitätsbeurteiler sicher nicht die Erfahrung haben, die wir haben, die wir jetzt in der vierten Generation schon Babynahrung machen. Aber sie greifen immer nur die großen Marken an, weil das für ein Echo in der Presse sorgt. Und wenn man dann, wie wir, keine Inserate in diesen Organen schaltet, dann ist man natürlich sowieso immer im Feuer. Aber heute sind wir in der Zeitung, morgen wird der Fisch drin eingepackt. Das ist sicher die bessere Haltung, als wenn wir uns auf irgendeinen Streit einlassen. Aber nur um Ihnen zu zeigen, wie man legal manipulieren kann. Wenn Sie jetzt 7 Erzeuger testen wollen und Sie wollen eine gewisse Reihenfolge haben, dann können Sie von jedem der 7 10 Produktproben nehmen und einen Bereich untersuchen, der gar nicht illegal ist, sondern es gibt Mindestgrenzen, die von Natur aus vorhanden sind von Schadstoffen und die auch in einem Bereich sind, das unschädlich ist. Wir können heute in einem 50 Meter Schwimmbecken ein Salzkorn finden. Und wenn 2 Salzkörner drin sind, ist eine Überschreitung um 100%. Aber auch 2 Salzkörner werden keinen Schaden anrichten. Aber Sie kriegen eine gewisse Reihenfolge und jetzt können Sie von dem, den Sie als beste Marke haben wollen, die Probe nehmen, wo er besser ist, und von einem anderen nehmen Sie eine Probe, wo er schlechter ist, und Sie kriegen eine Reihenfolge und können nachher behaupten, in der von uns untersuchten Probe ist der Wert festgestellt worden. Stimmt ja auch. Aber die Zusammenhänge, die weiß der Verbraucher nicht. Und so kann manipuliert werden. Uns kommt auch vor. Uns sind schon Beurteilungen widerfahren, die für Fachleute eindeutig sind, aber für Laien eben nicht. Es wurden vor vielen Jahren mal Karotten beurteilt. Da war ein Kriterium, eine möglichst dunkle Farbe. Das ist richtig. Karotinhaltige Sorten sind dunkler als solche mit weniger Karotin. Und wir haben eine Sorte für uns entwickelt, in langen Jahren, die sehr karotinreich ist. Nun wird das Karotin, das Provitamin A, vom Körper nur dann aufgenommen, wenn auch Fett dabei ist. Es braucht nicht viel sein. Und so geben wir nach Rat der Ernährungswissenschaftler und der entsprechenden Professoren und Ärzte Spuren von Pflanzenöl den Karotten zu, was aber dann zur Folge hat, dass das Produkt heller erscheint. Denn jeder weiß, wenn Fett und Wasser zusammenkommt, es gibt eine Emulsion wie Milch, die das Produkt heller färbt. Also wir tun was Gutes, werden dann schlechter beurteilt. Und ich kann Ihnen eine Reihe von Beispielen nennen, wo wir was wesentlich besser machen als alle anderen und trotzdem dann eine Beurteilung bekommen, die halt negativ ist. Wir wollen unseren Lieferanten gegenüber ein faires Verhältnis haben, sind allein 8.000 Biobauern, auf die wir angewiesen sind. Wenn wir die im Preis jetzt drücken würden, dann würden sie uns nicht die Ware liefern, die wir haben wollen. Mit unseren Konkurrenten wollen wir die Dinge gemeinsam tun, die wir laut Kartellgesetz gemeinsam machen dürfen. Aber Wir wollen nicht schlecht übereinander reden. Allerdings, wenn wir angegriffen werden, schlagen wir adäquat zurück. Wir wollen, dass im Unternehmen Informationen gehen. Jeder soll die Informationen haben, die er braucht. Aber wir wollen nicht eine Überinformation, die nur zur Befriedigung der Neugierde Einzelner ist. Man kann auch einen gigantischen Datenmüll an einen riesengroßen Verteiler verklicken. Und der Einzelne findet dann gar nicht die für ihn wichtige Sache. Und der Absender kann sagen, ich habe es ihm ja geschickt. Aber er hat eben so viel geschickt, dass das Wesentliche nicht mehr ersichtlich war. Wir können auch, und das ist ein Appell an Sie, wenn Sie in der Praxis sind, besser sollen wir gutes Deutsch als schlechtes Englisch verwenden. Natürlich ist Englisch heute die Sprache der Wissenschaft, die auch jeder versteht bis zu einem gewissen Maß. Aber auch solche, die die Sprache gut verstehen, machen Fehler. Culture und Civilization hat im Englischen genau eine umgekehrte Bedeutung wie im Deutschen. Oder wenn von einem sogenannten Public Viewing gesprochen wird, bei Übertragung von Fußballspielen, das ist, wie Sie wissen, wahrscheinlich der Ausdruck in Amerika, wenn eine Leiche im Leichenschauhaus ausgestellt wird. Und wenn jemand einen Rucksack mit einer Wasserflasche als Bodybag angeboten kriegt, dann wird es ein Amerikaner oder Engländer auch nicht kaufen. Bodybags sind die Plastiksäcke, in die die Leichen bei Katastrophenfällen verpackt werden. Wenn aber jemand sich Boxershorts kaufen will, dann wird er keine langbeinigen Baumwollunterkleider bestellen, sondern benutzt halt den Ausdruck. Wir sollen immer schauen, für wen die Information ist und sie dann in einer Form bringen, die er auch versteht. Denn das sind wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig. Es gibt ganze Berufszweige, die vornehmlich in Englisch reden. Das sind manche Arten von Beratern. Man braucht manchmal welche, aber ich suche mir lieber die A-Rater und nicht die B-Rater. Denn da wird ausgehört und Informationen gesammelt, auf teures Papier dann halb in Englisch geschrieben und uns wieder teuer verkauft. Ich lasse mir die Dinge immer übersetzen. Und irgendwann mal merken sie es auch. Vor allem die Werbeagenturen sind da sehr gefährdet, mit Halbwissen und Halbbildung anzugeben. Wenn mir dann ein Paper vorgelegt wird, dann frage ich schon, ob es ein Papier nicht auch getan hätte. Und vieles wird einfach nur blöd ausgedrückt, obwohl es einfacher auch ging. Vielleicht eine Sache noch, Sie müssen PowerPoint-Präsentationen machen, die haben auch Berechtigung, eine Kurve kann man schlecht beschreiben, aber wenn es dann dazu führt, dass die freie Rede zu kurz kommt und einer nur mehr auf seine Bildschirme schaut und da seine Gliederung abliest und seine Texte, die auch an die Wand geworfen werden, dann noch vorträgt, dann langweilt das sein Publikum. Denn die haben das ja längst gelesen, bis er es erzählt hat. Also was wir so machen können, sollen wir so machen. Und wenn man in einer Wirtschaft sitzt mit Freunden, da tut ja auch keiner PowerPoint-Präsentation machen, sondern man hört dem zu, der interessant zu reden weiß. Und die, die langweilig sind, denen fällt man ins Wort. Wir machen Vereinbarungen mit unseren Führungskräften. Die Ziele müssen erreichbar sein und dürfen nicht nachher wieder hochgesetzt werden. Aus- und Weiterbildung ist sehr wichtig. Wir müssen dreimal im Berufsleben bereit sein, was Neues zu lernen und auch unseren praktisch Veranlagten die Möglichkeit geben, eben voranzukommen. Wir machen eine Beurteilung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jährlich wird mit jedem besprochen Umgekehrt machen wir aber auch eine Beurteilung der Führungskräfte durch die Mannschaft. Das geschieht aber anonym, sonst können sie einem ja schlecht bekommen, wenn er seine Meinung äußert. Gerechter Lohn für gerechte Arbeit ist selbstverständlich. Aber auch wir haben schon mal Proteste von Gewerkschaften vor den Betriebstoren erlebt. Es war vor ein paar Jahren im Winter, bei der Frühschicht war es bitterkalt. Wir haben die dann zum Frühstück eingeladen. Am nächsten Tag waren sie wieder da, es hat ihnen wohl geschmeckt. Und da haben wir gefragt, warum seid ihr denn bei uns? Wir zahlen doch teilweise 20% Übertarif. Dann war die Antwort, ja, wenn wir irgendwo im Bayerischen Wald sind, da kommen wir ja nicht in die Zeitung, aber euch kennt man, wenn wir bei euch sind, dann kommen wir in die Zeitung. Ist mir lieber, dass wir diese Freiheit haben, dass wir auch Konflikte austragen können, mit Streik und Aussperrung oder was immer ist, als wenn wir Planwirtschaft hätten, wo das nicht möglich ist. Ich habe meine Doktorarbeit über russisches Arbeitsrecht gemacht und da gab es diesen Interessenkonflikt nicht. Die Rolle der sowjetischen Gewerkschaft war, die Interessen der Werktätigen zu vertreten. Aber nachdem die Werktätigen ja auch Miteigentümer der Produktionsmittel waren, haben die Gewerkschaften jetzt schauen müssen, dass die Produktionsmittel sehr wirksam eingesetzt werden. Dass keiner zu spät kommt, dass volle Leistung erbracht wird, dass keiner krank macht, wenn er noch laufen kann. Also eine Reihe von Forderungen, die mir hier nicht mehr laut ausdrücken darf. Arbeitszeit und Familie. Wir haben hauptsächlich Frauen bei uns beschäftigt. Wir wollen, dass die Familie und Beruf verbinden können. Es gibt ein paar einfache Möglichkeiten. Zum Beispiel können die Mütter mittags das Essen aus dem Betriebsrestaurant mit nach Hause nehmen. Sie brauchen nicht erst einkaufen gehen oder kochen. Manche könnten es gar nicht so gut wie wir. Ja, lachen Sie nicht, das ist wahnsinnig wichtig. Das Betriebsrestaurant muss wirklich so besonders gut sein, dass da alle gern hingehen. Denn das ist die schnellste Meinungsbörse im Unternehmen. Da kann man ohne schriftliche Unterlagen Informationen aussenden und bekommen. Da kann man abteilungsübergreifend zusammensitzen und das muss funktionieren. Das geht nur, wenn das Essen stimmt. Wir schauen, dass wir Müttern mit Kindern nach Möglichkeit ermöglichen, rechtzeitig wieder ihren Beruf nachzugehen. Aber wir sind der Meinung, dass eigentlich der Staat Mütter, die ein Kind auf die Welt bringen, dafür sorgen sollte, dass sie am Anfang sich um das Kind kümmern können und die Kinder nicht allein gelassen werden. Das gilt auch für die Väter. Die Psychologen, Kinderpsychologen warnen vor möglichen Schäden, die entstehen können, wenn Kinder eben am Anfang nicht eine Bezugsperson haben. Wir haben früher mal eine Kinderkrippe gehabt, die haben wir dann aufgegeben, weil der Staat uns schikaniert hat. Es sollte der Kinderarzt dreimal in der Woche vorbeikommen und kontrollieren. Und dann haben wir gesagt, es ist ja nicht unsere Aufgabe, es ist eigentlich Aufgabe des Landratsamts, zu sorgen, dass genug Kinderbetreuung passiert. Meine Kinder haben dann zu mir gesagt, ja, weil die dich einmal beleidigt haben, kannst du nicht heute einfach darauf verzichten, wir müssen es wieder haben. Also haben wir eine Kinderbetreuung gemacht, die sehr begeistert angenommen wird und vorbildlich ist. Wir denken bei Arbeitszeit und Familie auch, dass wir sicher in Zukunft mehr arbeiten müssen, in der Woche, im Jahr, im Leben und auch ein größerer Prozentsatz der Bevölkerung. Es ist interessant, dass viele Deutsche in die Schweiz gehen, wo die Arbeitszeit länger ist. Aber es bleibt ihnen halt mehr Geld auch übrig. Die Schweiz hat da bei der Steuer ein geschickteres System und es lohnt sich, dort zu arbeiten. Wenn einer 65 ist und das Rentenalter erreicht hat, dann soll er in die Rente gehen und soll das genießen. Aber wer noch arbeiten will und auch dazu in der Lage ist und dessen Arbeitskraft auch noch erwünscht ist, dem soll er auch die Möglichkeit geben, noch länger zu arbeiten. Allerdings soll der von manchen Abgaben befreit werden. Für seine Altersversorgung hat er ja schon genug gemacht und eingezahlt. Aber wir müssen schauen, dass die Arbeit in Zukunft bei uns im Land gemacht wird und nicht woanders gemacht werden muss. Wir wollen ein vernünftiges Verhältnis zwischen Ehrgeiz und Rücksichtnahme. Wenn wir nur welche haben, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und Kaffee bringen, werden wir nicht die Leistung haben, die wir brauchen. Wenn wir nur welche mit spitzen Ellbogen haben, wird es auch nicht gehen. Loyalität zum Unternehmen heißt auch sparsamer Umgang mit den einzusetzenden Mitteln. Wir wollen keine Bestechungen. Keiner soll Geld nehmen und was Unrechtes tun. Keiner soll Geld geben, dass was Unrechtes passiert. Aber wir sind exportabhängig. Und unsere Gesetze können wir nicht immer im Ausland anwenden. Wenn Sie einen Zulieferbetrieb haben in einem Ostland, Sie sind angewiesen auf die Halbprodukte, die dort hergestellt werden und erleben, dass dort ein Maschinenschaden passiert, dann wollen Sie das Ersatzteil schnell hinschicken und am Zollamt erleben Sie dann, dass der zuständige Beamte sagt, ja, Sie haben da zwar Papiere gebracht, aber der Stempel, der ist nicht lesbar. Bringen Sie mir einen lesbaren Stempel. Das nächste Mal sagt er dann, jetzt ist der Stempel zwar lesbar, aber er ist schief drauf, so gilt er nicht. Und es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie schikaniert werden. Sie brauchen sich da jetzt nicht Gedanken machen. Es haben sich andere Gedanken gemacht und haben sich sogenannte Zollbrokerfirmen gebildet, die das Verhältnis zum Zollamt regeln. Sie können in einem Land einen Teil dieser Firma geben, müssen eine gewisse Summe zahlen und Sie kriegen sie im anderen dann ausgehändigt. Es hat eine andere Sache noch, die ganz interessant war. Ich war Präsident der russisch-deutschen Auslandshandelskammer in Moskau und da ist mir erzählt worden, dass Russland 41 Millionen Tonnen Radiergummi im Jahr importiert. Ich bin überzeugt, 1000 Tonnen ist mehr, als die zum Schreiben brauchen. Aber was ist die Ursache? Eine Maschine, die ein Gummiteil hat, wird als Radiergummi über die Grenze geschickt, weil Radiergummi eine niedere Zollposition hat. Ist natürlich verständlich, dass ein Land sich da wehren muss. Aber wenn ein General der Armee zum Betrieb kommt und Schutzgeld will und sagt, wenn er nicht zahlt, dann werden die Leute verprügelt oder umgebracht, dann ist eine Grenze erreicht, wo man sorgen muss, dass es den Menschen gut geht. Uns ist in unserem Betrieb in Kreis Königsberg, also in Kaliningrad heißt es heute, passiert, da haben wir 5 Hektar eingezäunt, eines Morgens war der Zaun weg. Einfach weg. Gut, irgendwie hat man immer Quellen, die Informationen verkaufen. Und dann haben wir erfahren, dass der Zaun auf dem Grundstück eines Polizisten aufgerollt liegt. Nun kann man sich mit der Polizei natürlich nicht anlegen, sonst hat man andere Schwierigkeiten zu erwarten. Wir haben also ein Geschenk besorgt, haben den Polizisten aufgesucht, haben ihm das Geschenk überreicht und uns bedankt, dass er unseren Zaun sichergestellt hat. Haben ihn wieder geholt, wieder aufgebaut und er steht immer noch. Wir brauchen ein gutes Verhältnis zwischen Mut auf der einen Seite und Risiko auf der anderen Seite. Umweltschutz, biologische Lebensmittel, das ist ein Thema, das wir seit 60 Jahren verfolgen. Da haben wir auch das Öko-Audit gemacht, also eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Und wir kümmern uns auch um Energie, Energieeinsparung. Die gesamte Energie bei uns ist nachwachsend. Wir haben so eine Holzheizung, die uns Strom, Wärme und Kälte liefert. Aber wir müssen natürlich auch uns um die Energie kümmern, die die sauberste ist, die wir haben, und das ist die, die wir einsparen können. Mir ist kürzlich passiert, da sind drei Lehrlinge im Aufzug nach unten gefahren. Dann habe ich zur Rede gestellt, habe gesagt, könnt ihr nicht laufen? Dann haben sie gesagt, ja, wir haben heute nur Sport, wenn wir jetzt die ganze Zeit laufen, dann sind wir zu langsam. Das ist natürlich eine Verkennung der Tatsachen. Natürlich braucht der sitzende Mensch Bewegung, die soll er auch haben. Aber wir müssen auch überlegen, was wir tun. Daraufhin haben wir eine Berechnung angestellt, weil ein anderes Problem ist die Raumtemperatur. Und im Winter sind die Büros immer so hoch geheizt, dass Sommermode getragen werden kann. Also was passiert, wenn wir die Raumtemperatur 1 Grad absenken? Dann wird protestiert, aber die dort Beschäftigten brauchen auch mehr Energie, denn sie müssen ja die Temperatur ausgleichen. In preußischen Amtsstuben war 19 Grad Vorschrift. Wir sind heute bei 23, 24 Grad. 1 Grad Temperatur absenken erfordert bei einer 30-jährigen Frau mit 60 Kilo Körpergewicht so viel Energie, wie sie aufwenden muss, wenn sie 5 Minuten intensiv joggt. Für 2 Grad, was immer noch nicht gesundheitlich schädlich ist, muss sie schon 10 Minuten laufen oder kann einmal vernünftig essen gehen. Also auch hier müssen wir uns einfach bewusst sein. Jetzt haben wir 45 Minuten und ich denke, wenn Sie Fragen an mich stellen wollen, dann machen wir das jetzt.
Ja, vielen Dank, Herr Hipp, für den Einblick in ein Unternehmerleben, das sozusagen geprägt ist von ganz verschiedenen Elementen. Als ich Ihnen so zugehört habe, ist mir durch den Kopf gegangen, Wie hoch ist eigentlich der Anteil Ihrer ethischen Grundhaltung oder Prinzipien an Ihrem Geschäftserfolg, der ja auch da ist? Waren Sie erfolgreich, weil Sie an solche Prinzipien festhalten oder trotzdem sozusagen in einem Marktumfeld? Wie würden Sie das persönlich sehen?
Ich denke, dass es für uns schon sehr wichtig ist, dass die Verbraucher wissen, wie wir eingestellt sind und wie wir reagieren. Wenn wir jetzt Baustallgewebe herstellen würden, dann wäre es sicher schwieriger, einen höheren Preis zu erzielen, weil wir das Baustallgewebe nach gewissen Gesichtspunkten gemacht hätten. Da ist der Käufer interessiert, dass es die physikalischen Eigenschaften hat und dass die Bausumme entsprechend niedrig ist. Übrigens sehe ich, Sie haben mich auf einen roten Stuhl gesetzt.
Genau.
Das stört mich nicht. Ich bin nämlich von Sozialisten erzogen worden.
Ja, das war mir nicht klar, aber ich dachte, der rote Stuhl passt zu Ihnen.
Gut.
Also wenn ich das richtig verstehe, hängt das offenbar vom Markt ab und auch von dem Preis ab, den man für ein Produkt bekommt. Ja, wenn man also in einem wettbewerbsintensiven Markt...
Es ist leichter, einen höheren Preis dann zu erzielen, wenn Sie Kunden haben, die auch Interesse an der Art und Weise haben, wie etwas hergestellt wird.
Das heißt, man muss im Grunde genommen die Qualität des Produktes erweitern auf die Art und Weise der Herstellung und so weiter. War Ihnen dabei Ihre vielfältigen Talente, waren die Ihnen dann dabei eigentlich nützlich? Haben wir irgendwann in Ihrem Vortrag gesagt, nur eine Sache zu können, reicht im Grunde genommen nicht. Wenn man viele Dinge beherrscht oder interessiert ist, das ist ein Vorteil auch für die eine Sache. Würden Sie das?
Ja, also die Erziehung und die Ausbildung und das Bildungsziel soll schon ein Generalist sein, der vieles erlebt hat, vieles bei vielen mitreden kann und der sich dann auch mit Leuten umgibt, die besser sind als er selbst. Dann kann ich ruhig schlafen, wenn meine wichtigen Leute mehr verstehen als ich.
Ja, aber haben Sie sozusagen, Sie haben ja Maler, Reiten und auch Akademia, Sie hatten ja viele Optionen in Ihrem Leben gehabt und haben dann aber den Familienbetrieb übernommen. War das ein Konflikt für Sie oder war das von vornherein eine ausgemachte Sache, dass Sie Ihre verschiedenen Talente auf dieses eine konzentrieren?
Wir haben zu Hause immer über das Geschäft gesprochen und mein Vater war für mich schon das Vorbild, obwohl ich oft mal andere Meinungen vertreten habe als er, weil er mich furchtbar durchschaut hat. Und da musste ich natürlich eine andere Meinung vertreten. Aber ich erlebe es jetzt bei meinen Kindern auch, dass sie zu Hause schrecklich diskutieren. Und wenn dann ihre Freunde da sind, dann erfahre ich, dass sie eigentlich unter den Freunden meine Meinung vertreten.
Falls Sie in das Gespräch sich beteiligen möchten, würde ich Sie bitten, um Ihre Handzeichen, dann würde ich das öffnen ins Publikum rein. Eine Frage habe ich noch aus meiner Sicht. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, Bio zu machen, wenn es das noch gar nicht gibt?
Wir haben nach dem Krieg versucht, in der Schweiz Babynahrung zu verkaufen. Meine Mutter war Schweizerin und wir sind also Schweizer und Deutsche. Und das ist sehr erfolglos gewesen. Unser Geschäftsführer, der war 30 Jahre alt und der hat sich das so zu Herzen genommen, der ist krank geworden. Dann ist er zum Arzt nach Zürich, das war Dr. Bircher Benner. Und er hat ihm gesagt, Sie sind ja gesund, Sie sollen sich nur anders ernähren. Fangen Sie mit einem Birchermüsli an in der Früh und nicht mit Speck und Eiern. Dann hat der Geschäftsführer das meinem Vater erzählt. Er hat gesagt, ja, wenn Babynahrung sowieso nicht zu verkaufen ist, dann machen wir ein Müsli. Dann haben wir das entwickelt in Deutschland. Das gab es noch nicht. Und dann haben wir eine Marktforschungsstudie in Zürich von einem namhaften Marktforschungsinstitut machen lassen. Das Ergebnis war, sowas lässt sich nicht verkaufen. Das macht die Schweizer Hausfrau selbst und sie setzt auch ihren ganzen Ehrgeiz da rein. Mein Vater, der ein kritischer Mensch war, aber mit einem guten Bauchgefühl, hat gesagt, wir machen es trotzdem. Und so waren wir die ersten Müsli-Hersteller und sind auch heute noch die größten in der Schweiz und exportieren in die ganze Welt. Aber wir haben in der Zeit kennengelernt Dr. Hans Müller aus dem Emmental, der Begründer des organisch-biologischen Landbaus war, der das für seine Bauern gemacht hat. Und wir haben ihm die Bio-Äpfel und das Bio-Getreide abgekauft. Und er war dann auch mein Mentor und hat mir abgeraten, Landwirtschaft zu studieren. Da würde ich nur verdorben werden. Was ich von Landwirtschaft wissen muss, das kann er mir sagen. Hat er dann auch gemacht. Und er hat mir geraten, dann zum Beispiel Jura zu studieren. Da könnte ich für den biologischen Gedanken mehr machen. Und ich habe das auch gar nicht bereut. Ich war ein schlechter Jurist, aber zumindest hatte ich gute Nerven und habe nichts Falsches gelernt, weil ich eben nur ein Basiswissen hatte. Und das konnte ich einsetzen. Und viele Kommilitonen und Kommilitonen, die unglaublich viel wussten, haben dann eben das Falsche hingeschrieben. Und mein Vater hat zu mir gesagt, magst du arbeiten oder studieren? Ich habe gesagt, ja, ich würde gern studieren. Er hat gesagt, ja, wie lange geht das? Ich habe gesagt, ja, also 4 Jahre brauche ich schon, 8 Semester. Und bei Jura hat man das mit 8 Semestern hingekriegt.
Das heißt, die Bio-Idee ist im Grunde genommen aus einer Kombination von ganz verschiedenen Ereignissen entstanden, die erstmal alle nichts miteinander zu tun hatten.
Ja, es ist halt vielfach so, dass viele Ereignisse zusammenspielen. Und wenn ich gefragt werde, was ich von Glück halte, Glück ist für mich, im richtigen Augenblick das Rechte zu machen und den Augenblick zu erkennen.
Wenn Sie dieses Glück sehen, das Sie ja in Ihrem Leben zweifellos gehabt haben, aber Sie haben eben selbst das schon mal angedeutet, dass es eben auch manchmal Situationen gibt, wo man gerade wegen seiner ethischen Werte besonders auffällig ist und herausgefordert wird. Würden Sie sagen, was war die größte Herausforderung in Ihrem Leben, die Sie bewältigen mussten, bewältigt haben, gerade weil Sie sich sozusagen so positioniert haben?
Das war sicher der biologische Landbau und den durchzuhalten. Da bin ich viel angegriffen worden von staatlicher Seite, von der offiziellen Landwirtschaft, von der Großindustrie. Aber das Durchhalten war richtig.
Und Gewinnen ist wichtig.
Bitte?
Gewinnen ist auch wichtig.
Ja.
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Kommen, für Ihren Vortrag, für die Zeit, die Sie hier uns gegeben haben, damit wir mit Ihnen diskutieren können über Ihr Leben, über Ihre Produkte, über Ihre ethischen Einstellungen, moralischen Überzeugungen im Verhältnis zu Ihren Produkten. Ich darf Ihnen auch etwas mit auf die Reise geben, weil Sie müssen ja noch nach Bayern fahren, habe ich realisiert. Und wir haben das hier in einen Beutel eingepackt. Das sind alles genießbare Dinge. Wein und ein Zeppeliner Schokolade. Hier gibt es ein Büchlein, Kleine Gase, große Wirkung, der Klimawandel, von 2 Studenten von uns, kurz und anschaulich verständlich dargestellt. Das ist einerseits eine Information, aber andererseits eine ganz tolle Geschäftsidee. Dieses Buch ist aus den Mist entstanden, hat heute eine Auflage von 100.000.
Oh, sehr gut.
Das würde ich sagen, ist auch Unternehmertum. Und Ihnen nochmal meinen herzlichen Dank.
Danke.
Eine gute Heimreise. Und Sie.